In der Folge 5 mit dem ehemaligen FAC-Spieler und jahrelangen Co-Trainer der Regionalliga Ost, Pero Prinic, spreche ich unter anderem über einige Vereine von früher, die in den letzten Jahren nicht mehr in der RLO vertreten sind, die legendäre FAC-Mannschaft in den späten 90ern und über die Zukunft des Pero Prinic. Herzlich willkommen zur Folge 5 von Korwalds Podcast, die Drittliga Akustik. Pero Prinic, danke fürs Dabeisein.
Hallo auf alle Fälle, danke nochmals für die Einladung. Ehrt mich sehr, dass ich da am Anfang deiner neuen Laufbahn, die was du, sag jetzt mal, in den ersten Runden heute halt mitbekommen, sehr engagiert und mit sehr viel Qualität machst. Ja, zu meiner Person, ja, wie gesagt, ich bin ein 79er Jahrgang, bin geboren in Wien, bin aber kroatischer Staatsbürger, bin Urfloridsdorfer, wie man sagt, also habe mein Leben lang nur in Floridsdorf gelebt, ja. Und hoffe, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug auch weiterhin in Floridsdorf bleiben darf, kann.
Pero, du warst eigentlich immer den Fußball irgendwie erhalten. Du warst Spieler, Trainer, aber hast doch einen Beruf, den du schon lange Zeit ausübst. Vielleicht erzählst du den Zuhörern auch noch.
Ja, ich bin seit meinem 15., 16. Lebensjahr Raufangkehrer, sprich hier bringt Gig. Wie gesagt, mit der Lehrzeit, glaube ich, heuer werden es oder würden es 30 Jahre werden, dass ich schon diesen Beruf ausübe, auch mit viel Leidenschaft. Es ist ein Beruf mit Tradition und ja, wird trotz aller Sachen mit Gas und alles, wird glaube ich, nicht aussterben, weil er einfach eine irrsinnige Tradition hat und auch ein ganz wichtiger Faktor für die Sicherheit der Menschen.
Deine Wurzeln liegen in Kroatien, Pero. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Sind beide deine Eltern Teil aus Kroatien, oder?
Ja, also beide meine Eltern sind aus Kroatien, eigentlich aus Bosnien, aber Kroaten halt, sind aber Ende der 60er schon, dahergekommen, haben sie alles aufgebaut. Ich habe doch zwei ältere Brüder, die sind 6 bzw. 7 Jahre älter als ich. Ja, sind halt seit, glaube ich, 68 sind sie in Wien und ja, mein Vater ist halt leider verstorben, aber wie gesagt, meine Mutter lebt noch immer da. Wir haben zwar zwei Häuser unten, die werden halt ein paar Mal im Jahr besucht oder werden halt gepflegt übers Jahr von anderen Leuten. Aber die Wurzeln natürlich sind also kroatische Wurzeln und bin auch kroatischer Staatsbürger, obwohl das viele nicht glauben.
Großteils warst du im Trainerdasein als Co-Trainer tätig, was vielleicht viele gar nicht wissen, dass du auch, oder die Jüngeren nicht wissen, dass du auch einige Spiele in der Regionalliga selber gesammelt hast als Spieler. Warst zentraler Mittelfeldspieler, wenn mich nicht alles täuscht?
Ja, als Junge ist es halt oft so, wenn du in die Kampfmannschaft draufkommst, eh auch manchmal wie heute noch, dass du eher auf die Außenbahn, so jetzt einmal, degradiert wirst, obwohl du zentraler bist, aber du bist ja einfach nur froh, dass du ein Teil der Mannschaft bist oder dass du überhaupt dazu riechen darfst. Als Junge habe ich viele Spiele auf der Außenbahn oder sogar weiter vorne, also manchmal Stürmer, zweiten Stürmer gespielt. Aber grundsätzlich war ich ein zentraler Spieler.
Und du fühlst dich auch im zentralen Mittelfeld am wohlsten?
Ja, wie gesagt.
Oder hast dich?
Haben mich als Junge vielleicht nur 10er, mit einem gewissen Alter bist mehr so der 8er geworden. Und ja, das war dann natürlich auch mit den Attributen geschuldet, dass da auf der Außenbahn oder diese Dynamik wird dann auch immer weniger, was klar war. Aber auf der 8, so 8 habe ich mich, glaube ich, am wohlsten gefühlt.
Es waren laut Internet 149 Regionalligaspiele, es waren aber sicher mehrere, weil damals das Internet noch nicht so aktiv war oder nicht die Spiele so aktiv vielleicht verfolgt hat oder eingetragen hat ins Internet. Wir werden über deine Zeit als Spieler auch reden, hauptsächlich dann aber über die Trainerkarriere, die du eingeschlagen hast. Wie gesagt, das Internet war zu dieser Zeit noch nicht das, was jetzt ist. Bei den meisten habe ich mich schlau machen können, wo sie zum Kicken begonnen haben. Bei dir tue ich mir das schwer. Da haben wir nichts finden können.
Begonnen habe ich, glaube mit 7 Jahren bei FAC schon. Habe dann natürlich jeden Jahrgang bin ich durchgegangen. Also, und früher ist ja nicht so wie heute. Also heute, früher war es ja nur, hat es da Miniknamen gehabt. Das werden viele gar nicht mehr wissen, diese Ausdrücke. E-Schüler, A-Schüler, Jugend, Junioren und solche Sachen. Also da jeden Jahrgang oder jeden Durchgang durchgegangen halt. Und ja, dann habe ich das Glück gehabt, halt mit 16 schon Thema in der Kampfmannschaft zu sein. Was für mich war damals positiv, dass man damals, DFC ist damals ein Jahr vorher abgestiegen von der Regionalliga in die Wiener Liga. Und das war für mich im Endeffekt wahrscheinlich sogar der Dosenöffner, dass ich die Chance bekommen habe, mit 16 schon in der Kampfmannschaft mitzutrainieren und phasenweise auch zu spielen. Wobei ich natürlich noch ein, ein ganz ein kleiner Faktor war für diese Mannschaft, weil früher waren es halt wirklich gestandene Mannschaften, nicht mehr wie heute, wo viel auf Jugend gebaut wird, was einerseits auch gut ist, aber der Altersdurchschnitt früher war, glaube ich, bei Weitem höher.
Du hast das angesprochen, du bist als Teenager in den Erwachsenenfußball gekommen, 16 Jahre alt warst du, deine Stationen als Spieler, kurz, dass wir die aufzählt haben, FAC, Stadlau, Ritzing, Heizendorf, Zwettl, Stockerau, Leitzersdorf und SC aus Engersdorf. Habe ich nicht vergessen?
Nein, ich glaube, du hast alles. Also wie gesagt, das war FAC war zum Beispiel, Stadlau war nur ein halbes Jahr leihweise damals in der Regionalliga, war Stadlau auch noch in der Regionalliga. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, glaube ich, war ich dann wieder 2 Jahre, glaube ich, bei FAC und dann bin ich nach Ritzing, bilde ich mein. Also ja, Ritzing war dann. Und nach Ritzing bin ich wieder zur FAC zurückgekommen, ich glaube 2 Jahre oder anderthalb. Und dann sind die Stationen gekommen mit Heizendorf, Zwettl, Regionalliga und Stockerau, erste Landesliga, ja, sowas. Und am Schluss die zwei, Leitzersdorf und Großengersdorf, da war ich nebenbei schon Nachwuchstrainer, das war auch nicht mehr so mit der ganzen Einstellung bzw. mit der Leidenschaft, was du früher Spieler gehabt hast. Das war dann mehr das Abgingen der Laufbahn, sage ich jetzt einmal. Karriere habe ich ja keine gehabt. Also es war von der Laufbahn mehr so ein dahin, dass das zum Ende geht. Das war mir schon bewusst.
Wir finden auch nichts über die Erfolge, die du gefeiert hast als aktiver Spieler. Waren da Erfolge dabei, Titel, die dir in Erinnerung geblieben sind? Oder?
Ja, sage ich jetzt einmal, als Spieler war es natürlich... Als Junger überhaupt, die sind damals abgestiegen in die Winterliga und haben gleich einen Meistertitel gefeiert. Also wie gesagt, da habe ich auch meinen Beitrag dazu gemacht, aber natürlich einen ganz geringen. Ich glaube, ich habe meine ersten zwei, drei Tore gemacht für die Mai. Dann war natürlich Ritzing der Meistertitel für mich halt auch überragend. Und dann ist halt noch die Trainerstationen mit Leomdorf in der ersten Landesliga Meister geworden und auch mit der FAC in der Regionalliga samt Relegation in Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also das waren die Erfolge, die was man so jetzt einmal nicht so leicht vergisst und nicht vergessen will.
Wer warst du als Spieler auch viele Trainer gehabt und bist selber Trainer gewesen. Vielleicht erzählst du kurz, wie der Unterschied jetzt ist im Vergleich zu früher. Hast du da auch einen super Schmankerl zu erzählen, was bitte außer hast?
Ja, wie gesagt, natürlich wird heute viel akribischer gearbeitet. Die Vorbereitung zu einem Spiel fängt heutzutage schon, sage ich jetzt mal, nach dem Match an. Ich kann nur eine Anekdote kann ich eventuell erzählen, damals bei FAC, da war ich ziemlich jung und da haben wir in Weidhofen gespielt und da fängt es schon an, da hat der Trainer einen leeren Zettel, sage ich jetzt mal, aufgehängt und hat angefangen, die Aufstellung vom Gegner aufzuschreiben. Das macht er heutzutage nicht. Heutzutage schreibt dem Trainer Kammerl schon die Aufstellung auf und hin und wieder korrigierst was. Und er hat halt damals, wir haben in Weidhofen gespielt, aber an der Yps, also der Regionalliga, und hat dann, kann mich nur genau erinnern, Dormann Beham und hat auf Libero Pankratz, rechts oder ich im Berger und links der Steiner. Und war halt, ich habe geglaubt, ich bin ein schlauer Bursch und zeig auf. Und er fragt mich halt, ja, was ist? Sag ich, na, Trainer, das ist ein Spieler, Berger Steiner ist ein Doppelname. Aha, natürlich alle gelacht. Super gewesen. Die Partie habe ich noch spielen dürfen. Die nächsten 3 Wochen bin ich halt neben ihm gesessen. Also da war er dann hart natürlich auf mir, aber ich glaube, damit will ich nur sagen, wobei es halt genug Trainer geben, die was natürlich auch schon damals gut gearbeitet haben und der Trainer hat auch seine Qualitäten gehabt. Aber ich glaube, jeder Trainer, der was heute sich so vorbereitet wie der eine oder andere früher, ja, der kann, glaube ich, nach jedem Match dann aufgehen und die Schlüssel angeben.
Zweiteres hast du jetzt erwähnt, das war als Trainer.
Ja.
2003 hattest du mit Ritzing ein Freundschaftsspiel gegen Arsenal. Hast du dann ein Foto nach dem Spiel mit Sol Campbell gemacht? Sieht man auf Instagram, wer sich's anschauen will. War das nach dem 5. Bier damals oder wie ist das damals vonstatten gegangen?
Nein, das war halt, das Foto war nach dem Match, aber es war also, das Erlebnis war überragend im Endeffekt. Wir haben damals, glaube ich, in Ritzing vor 4.500 Leute gespielt, also es war eine super Stimmung und wir haben in der Halbzeit 2-0 geführt. Und haben dann halt nur 2-2 gespielt. Umso schwerer war es dann, ein Trikot zu ergattern. Also mein Gegenspieler war der Ljungberg, der Freddy Ljungberg, der was damals auch ein bisschen so eine Ikone war und ja, so ein Model und so Calvin Klein Model. Das war so mit Beckham einer der ersten, die was da so ein bisschen in diese Schiene gefahren sind. Und umso schwerer war es dann, ein Trikot zu ergattern. Ich glaube, nur der Elsenosi und ich haben ein Trikot ergattert. Ich habe es bekommen vom Freddy Ljungberg und er vom Sol Campbell. Natürlich waren es noch den 2-2 alles andere als erfreut, aber wir haben es dann Gott sei Dank geschafft, dass wir das Trikot gekriegt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe 45 Minuten gespielt und habe gegen einen Ljungberg gespielt und habe 3 Tage dann hintereinander, glaube ich, nur von der Nummer 8 geträumt, weil ich nur die Rückennummer gesehen habe. Also das war halt überragend, die Qualität. Da hast du halt den argen Unterschied gesehen, wenn die einmal dann Gas geben, weil bis zur Halbzeit war es dann halt so, dann ist der Asenwänger, wo sie war, ein bisschen lauter geworden und dann hast du geglaubt, dass, weiß nicht, nur Turbomaschinen rechts und links bei dir vorbeirennen.
Am Ende deiner Karriere hast du dann weiter unten gespielt, hast du ja schon erwähnt. Davor etliche Stadtliga-Partien, Landesliga-Partien, RLO-Partien und natürlich ÖFB-Cup-Spieler. Vero, welcher war dein bester Gegenspieler? Bin gespannt, ob der ein oder andere Zuhörer noch was anfangen kann mit den Namen, den du gleich erwähnen wirst.
Ja, Gegenspieler habe ich jetzt ja vorher schon, sag jetzt mal erwähnt, wird wahrscheinlich der Freddy Ljungberg gewesen sein, weil der war halt wirklich überragend, war damals auch einer der Top-Spieler in der Premier League. Also Mitspieler ist sehr schwierig, weil ich habe das Glück dann auch gehabt, FAC, wie wir wieder raufgezogen sind, dass mit Avanti ein sehr guter Sponsor zu FAC gekommen ist, wo wir jedes Jahr richtige Krocher für Regionalliga-Verhältnisse bekommen haben. Also von der Qualität her, das wird dann vielen nichts mehr sagen, aber ein Mader Ernstl war zum Beispiel ein überragender Fußballer oder ein Julius Simon, der wird da vielleicht noch was sagen. Also hat es etliche gegeben, die was wirklich enorme Qualität haben und auch schon weiter oben natürlich gespielt haben. Ja, also es gibt da sehr viele, die was da jetzt einmal denen Jüngeren wahrscheinlich nichts mehr sagen werden, aber diese zwei sind mir damals als Junger, also sind hängen geblieben einfach von dieser Qualität oder einfach damals schon vom Raumgefühl, von der Ballbehandlung, alles drumherum. Da hat man dann halt gesehen, wie man in der Regionalliga gespielt als Junge und dann solche Sicht, dass halt noch sehr viel Luft nach oben ist oder beziehungsweise diese Luft man sehr schwierig überhaupt einmal erleben kann, darf.
Du hast das vorher schon erwähnt mit FAC, Floridsdorf Athletic Club. Ich denke, dein Herzensverein, deine erste Station in der Regionalliga, damals noch Begegnungen gehabt, unter anderem gegen Vereine wie Baumgarten, SV Neuberg, Eisenstadt, Vereine, die viele heutzutage nicht mehr mit der RLO in Verbindung bringen würden. Sicher auch dem Alter geschuldet. An was denkst du liegt, Bero, dass die Vereine, die ich eben gerade genannt habe, in den letzten Jahren zum Teil Jahrzehnten eigentlich keine Rolle mehr spielen in der dritten Liga?
Ja, sicher. Der Hauptgrund wird wahrscheinlich auch sein, dass sich der eine oder andere Verein übernommen hat. Also wenn ich mir jetzt nur an Untersimbrunn oder Hundsheim damals, die was Top-Truppen gehabt haben. Aber wie gesagt, der ein oder andere Verein ist halt finanziell gescheitert. Aber was anderes auch dem Kommen, zum Beispiel, wie du sagst, Burgenland, da hast du halt früher schon in Neuberg oder in Deutschkreuz oder Baumgarten, also da war die Luft schon dünner, beziehungsweise bist sehr oft waagerecht gelegen, weil halt einfach diese Stimmung war auch, ich habe es immer zum Beispiel selber als Spieler gegeben, ich hab's wollen, wenn's die schimpfen, das war halt ein ganz eigenes Flair, wenn's die in Neuberg zum Beispiel gespielt hast. Also, mir hat's immer taugt und manche Spieler haben halt da komplette Probleme gehabt. Dementsprechend haben die Burgenlandler sehr gute Rollen gespielt, weil sie einfach diesen Heimvorteil sehr gut ausgenutzt haben, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, dass dann von der Bildfläche verschwinden, ja, man sieht's, es ist halt heutzutage von den Sponsoren ganz schwierig, glaube ich, sie zu lukrieren. Und ja, der eine oder andere hat sich damals schon mehr als übernommen, ja. Und Eisenstadt zum Beispiel, also wie du auch erwähnt hast, die haben auch immer Top-Truppen gehabt und sind halt dann auch komplett ausgelöscht worden. Ich glaube, jetzt sind sie wieder irgendwo auf einem Weg weiter oder was nicht, in einer Liga spielen sie, keine Ahnung.
Jetzt spielen sie, schlagen mich dort, glaube ich, in der ersten Klasse.
Ja, kann sein.
Früher haben sie gespielt noch in dem legendären
Lindenstadion
ja. Im Esterhazy-Park.
Ja.
Heute spielen sie da im Olympiastadion in Eisenstadt. Also für mich persönlich sehr schade. Ähnlich wie in Untersimbrunn, ein Mörderplatz eigentlich von der Anlage her, die aber leider nicht genutzt wird. Untersimbrunn hat sie dann damals nochmal versucht, 2003 glaube ich. Interwetten Untersimbrunn und dann haben sie sich 2003 glaube ich aufgelöst. Dann über die Jahre nochmal versucht, sich nochmal raufzuarbeiten. Über die zweite Klasse, erste Klasse. Und dann war wieder die Auflösung da. Also sehr schade. Vereine wie damals, da haben wir gespielt. Slonečko Hans, wenn man noch kennt, von der Vienna. Mhm. Also einige Größen gespielt bei unter Sieben. Auch, glaube ich, Peter Schöttl oder Stöger.
Stöger bei unter Sieben,
Stöger. Genau, Stöger, also
ja,
wirklich.
Ja, ich glaube, der Herbert, na, der hat nur trainiert, aber da waren Attila Sekaloglu, da waren also wirklich sehr viele gute Spieler dabei. Die war halt dann, ich glaube, also, ob der Mählich nicht dort gespielt hat, oder, also die haben wirklich Krocher gehabt und haben eine super Mannschaft gehabt. Ich glaube, dass sie sogar vorher schon einmal ja Meister waren, sind aber in der Relegation gescheitert, was ich so im Kopf habe. Und im zweiten Jahr sind sie dann wieder Meister geworden und da haben sie, glaube ich, die Relegation, glaube ich, dann geschafft. Aber Eisenstadt ist halt auch irrsinnig schade, weil viele werden das ja nicht mehr wissen, die haben ja ganz oben gespielt. Also die haben ja in der ersten Liga gespielt, damals in diesem Stadion gegen Rapid vor, weiß nicht wie viele tausend Leute. Also das ist natürlich schade wegen Eisenstadt.
Nicht zu vergessen, Simmering, damals auch eine Nummer waren in der RLO, Andi Ogris. Ja, bei Stockerau warst du damals Führungsspieler, muss man so sagen, und Kapitän, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn man dir folgt auf Instagram, Pero, merkt man immer wieder Einblicke, oder kriegt man Einblicke mit aus deiner aktiven Zeit. Wenn du heute zurückdenkst, bereust du es ein bisschen, dass du schon mit 31 deine Karriere beendet hast, oder wie siehst du es heute?
Ja, natürlich, aber es... Ich bin halt immer so ein Typ gewesen. Erstens muss ich mal sagen, ich habe damals dann die Trainerschiene im Nachwuchs. Ich war dann ein Jahr auch noch bei Donaufeld U18 Trainer. Und es ist auch bei mir mit den Verletzungen immer öfters geworden, bei einer Belastung. Ich habe in meinem Leben, also ich habe zwei Kreuzbandrisse gehabt. Und dann, also ich glaube, bis zu meinem 24. Lebensjahr keine einzige Verletzung. Ich glaube, bis dahin habe ich, glaube ich, ein Match in meinem Leben gefehlt. Und nach den Kreuzbandrissen war es dann schon so, dass du ziemlich anfällig warst auf Muskelverletzungen, dies und das. Man muss aber auch, damals war, glaube ich, die Nachtherapie sicher nicht auf so einem hohen Standard wie heute. Und man kann auch ehrlich zugeben, dass ich vielleicht auch nicht alles richtig gemacht habe in diversen Phasen, sagen wir es einmal diplomatisch.
Das lassen wir so dahingestellt. Deine erste Trainerstation, Überraschung der FAC. Nach deiner Karriere gleich eingestiegen als Co-Trainer in der Regionalliga beim FAC, wenn mich nicht alles täuscht. Deine Trainerkollegen zu dieser Zeit waren unter anderem Hans Klär, Peter Parkholt, Jürgen Halper und Thomas Flögel zu dieser Zeit beim FAC. Wie brutal war für dich damals die Umstellung vom Platz auf die Trainerbank?
Ja, wie gesagt, das war schon natürlich eine ganz andere Geschichte, einfach eine andere Sichtweise. Die musst du erst auch erlernen, weil, wie gesagt, du musst dann... Das ist dann so ein schmaler Grat. Du darfst nicht Spüler sein, du musst dann herausfinden, was für dich das Beste ist. Es gibt ja welche, die sind Spüler und dann werden Trainer und sind es ganz anders. Ich war halt nie der Typ, der was sich dann komplett ändert. Also ich habe da immer probiert, trotzdem authentisch zu bleiben, so gut es geht. Aber natürlich als Trainer, weil, wie gesagt, damals bei der FAC waren Sascha Laschet, ja, also wie gesagt, ein paar andere, mit denen ich auch sehr gut befreundet war. Und das war dann natürlich nicht so leicht. Slavik Thomas, den haben wir damals in unserer Mannschaft gehabt. Das war sicher nicht leicht für mich, einfach der Umgang mit diesen Spielern. Aber ich glaube, das habe ich recht gut hingekriegt. Und ich glaube, wichtig ist halt, man kann ja nebenbei immer schmäfieren. Aber jeder, der was mit gehabt hat, weiß, dass man mit mir wirklich auch über alles reden kann. Aber wenn wir am Platz stehen und unsere Übungen machen, dann hat auch jeder gewusst, dass er Gas geben muss und dass da nicht ein Theater passiert. Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
Zur Thematik Co-Trainer und Spaß und Ernst kommen wir dann später noch einmal. Kurz warst du auch Individualtrainer beim FAC, auf jeden Fall gelistet. Danach sportlicher Leiter für knapp ein halbes Jahr. Wie ist dazu gekommen, dass du von Trainer, Individualtrainer, dann sportlicher Leiter wirst?
Ja, das Individualtrainer war ich, wie du richtig gesagt hast, gelistet. Im Endeffekt war ich Co-Trainer, aber durch den Aufstieg hat mir die Lizenz für den Co-Trainer gefehlt. Da ist, glaube ich, der Halper Jürgen dann quasi eingestellt worden für diese Position und ich bin gelistet als Individualtrainer, aber im Endeffekt war ich Co-Trainer. Und auch bevor die Trainergeschichte waren, hat jeder gewusst, oder aus meinem Bekanntenkreis, dass ich den einen oder anderen Transfer mitgestaltet habe oder eingefädelt habe, auch in der Meistermannschaft. Also die Saison war ich schon, obwohl ich nur Co-Trainer war, in dieser Zusammenstellung vom Kader wirklich involviert, sagen wir es so. Und das hat natürlich der Peter Eigl zum Beispiel damals auch schon mitgekriegt, dass ich da, glaube ich, vom Netzwerk recht gut bin und auch sehr viele Kontakte pflege und habe. Und ja, dann habe ich im Dann war es aber so, dass ich im Frühjahr war ich mit dem Flügeltommi, war ich der Co-Trainer vom Tommi, was eine gute Zeit war. Also wie gesagt, habe ich den Tommi kennengelernt, ein super Mensch. Und dann habe ich schon im März eigentlich gewusst, dass der Verein will, dass ich diese Sportchefposition übernehme. Und ja, natürlich ist es im Nachhinein betrachtet ein Wahnsinn, wenn auf einmal, wenn du in der zweiten Liga Sportchef bist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich im Sommer, glaube ich, haben wir damals 18 Spieler abgeben und 16, 17 neu geholt. Unter anderem ein Schlager Alexander, ein Grbic, das sind beides Teamspieler geworden, ein Sahanek, an Bezirovic und solche Spieler. Also wie gesagt, da gibt es einige Spieler, die was, sage ich jetzt einmal, noch immer gut performen, oder beziehungsweise der Schlager oder Freisel, Grbic sind alle Teamspieler geworden. Aber das war weit weg von, dass die uns Nationalteam damals, sage ich jetzt einmal, gedacht hätten. Und das war, glaube ich, die Transferzeit war gut, aber es hat rundherum, wenn wir jetzt in den halben Jahr, wenn wir jetzt anfangen, über meine Fehler zu reden, dann müssen wir überziehen. Deswegen sage ich, ich hab Fehler gemacht, aber grundsätzlich die Kaderzusammenstellung war sehr gut und schade. Also wie gesagt, im Nachhinein betrachtet würde ich einige Dinge anders machen, weil es einfach die Position sicher mich am meisten ausgefüllt hat.
Leobendorf hat einen Trainer gesucht im Mai 2017 und sind mit dir fündig geworden. Hast du ungefähr einen Monat das Training als Interimstrainer leiten dürfen?
Klar, ich glaube 5 Spiele, glaube ich, waren es. Ja.
Sascha Laschet, der dich als Chefcoach abgelöst hat. Vero, war es für dich damals trotzdem im Hinterkopf vielleicht, vom Interimstrainer zum Cheftrainer befördert zu werden?
Nein.
Dein Wunsch vielleicht?
Oder? Ja, Wunsch, aber wie gesagt, mir fehlen ja auch die Lizenzen. Also wie gesagt, ich müsste, da geht's mal, werde auch noch daran arbeiten, dass ich das nachhole, das eine oder andere. Aber das war ja damals, wie sie mich kontaktiert haben, weil da war vorher der Haller Andi bei der Leomdorf, da haben sie ein bisschen einen Umlauf gehabt. Und im ersten Gespräch habe ich schon damals gesagt, dass meine Bedingung ist, okay, ich mach's euch. Also diese 5 Spiele, glaube ich, waren es. Aber es müsste morgen gleich einen Laschet-Sascha anrufen, weil ich weiß, dass er der richtige Mann ist für diesen Job ab Sommer. Und wie gesagt, das haben sie dann Gott sei Dank gemacht. Wir haben damals, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wir haben in diesen 5 Spielen haben wir 4-mal gewonnen, einmal unentschieden. Das Unentschieden leider gegen einen Fixabsteiger, gegen Würmler. Und sind dann aufgrund von 2 Toren ist damals Bruck Meister geworden. Also ich glaube mit 2 Toren Unterschied. Wobei, sagen wir es einmal vorsichtig, sie haben auswärts gewonnen, ich glaube 7-1 in Rohrendorf. Und Rohrendorf war damals, glaube ich, die drittbeste Rückrundenmannschaft. Also sagen wir es einmal diplomatisch. Ja, es war unglücklich für uns, aber im Nachhinein betrachtet war es, glaube ich, gut für den Verein Leobendorf selbst. Ich glaube, mit Laschet ist damals der Verein dann noch einmal mitgewachsen, hat den Verein gut getan und ein Jahr später haben wir dann das Ziel erreicht, was wir halt ein Jahr vorher knapp verpasst haben. Aber für den Verein grundsätzlich, glaube ich, war es sogar gut.
Mit dem Erfolg in der Landesliga, als Meister dann aufgestiegen in die Regionalliga. Am Ende des Tages warst du über ein Jahr Co-Trainer bei Leobendorf. Später dann der Wechsel zum FC Machfeld für knapp 3 Monate unter dem jetzigen Cheftrainer Hannes Friesenbichler, der heute auch noch bei Machfeld Trainer ist. Nachdem hast du dir das erste Halbjahr 2019 eine Auszeit gegönnt. Das erste Mal, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, seit den 80ern ohne Fußball. Hast du dir in diesen Monaten auch Zeit genommen für die Familie, für Dinge, die dich vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren nicht, vielleicht schon Priorität, aber vielleicht nicht so viel Zeit genommen hast oder nehmen konntest?
Ja, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, das war das erste Mal überhaupt seit dem 6., 7. Lebensjahr, dass jetzt kein Alltag oder sogar mein Rhythmus da war. War schwierig oder eine ganz eigene Geschichte, aber ich habe damals Februar, März, habe ich schon ein, zwei Sachen gehabt, wo ich dann schon gewusst habe und ich glaube, das ist dann was anderes, wenn du schon weißt, du wirst im Sommer dann wieder aktiv, hast du dann eine ganz andere Einstellung zu der Geschichte. Aber natürlich, ich habe dann das erste Mal erfahren, dass um 17.15 Uhr auch ein Fernsehprogramm, sag ich jetzt einmal, ist, weil bis dahin hast du halt in dieser Zeit, warst du, glaube ich, nie daheim. Also es ist eine eigene Geschichte gewesen, eine lehrreiche Geschichte und wie gesagt, also ja, das war im Endeffekt war es keine bewusste Pause, so wie jetzt. Aber es war in Ordnung. Also wie gesagt, hat man vielleicht auch gut dann, weil wie gesagt, diese paar Monate, ja.
Du bist ja ein Bub aus Floridsdorf. genauso wie Marko Arnautović. Ich weiß oder habe von dir vor ein paar Jahren erfahren, weil wir mal geredet haben, am Wiener Linienplatz. Hast du einen Draht zu Marko Arnautović? Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Und ja.
Ja, grundsätzlich muss man sagen, jetzt der derzeitige Draht ist jetzt natürlich nicht mehr so wie vor Jahren, was aber ganz normal ist, weil er lebt jetzt doch in einer anderen Welt, sagen wir es einmal so. Aber kennengelernt habe ich ihn eigentlich so, weil ich glaube, Ende der 90er hat sein Vater, der Tomo, die FAC-Kantine übernommen. Und ja, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Natürlich waren seine Buben, der Daniel und der Marco, auch immer am Platz. Also die Frau vom Tomo, also die Mama von Marco, die Gabi. Und da war von Anfang an eine gewisse Chemie da, also eine gute. Und ja, ich kenne halt den Buben, seit er 7 ist. Und da möchte ich einmal auch eine Lanze brechen, weil viele glauben ja bei Marco auch, dass sich der geändert hat mit einem gewissen Erfolg, die Erfolge, was er gehabt hat, oder wie er nach Holland oder zu Inter damals gegangen ist. Also ich kann euch versprechen, dass der mit 8 schon so war, wie er heute ist. Also es hat sein Charakter oder seine Art. Man muss ja sagen, dass er ein sehr herzlicher Mensch ist, wenn er ihn kennt. Aber viele glauben ja, dass er quasi verdorben wurde mit den Erfolgen oder mit diesen Stationen. Aber ich kann euch versprechen, dass er schon damals ein Rotzpippen war und wird er halt immer bleiben.
Danach deinem Halbjahr ohne Verein, wie soll ich sagen, so ganz ohne Fußball geht es dann auch nicht. Deshalb bist du 2019 dann der Co-Trainer unter Herbert Gaga geworden. Dabei geht es um deine Zeit bei Devil Elektra. Welche Erinnerungen kommen dir da hoch? Wenn du an diese Zeit denkst, hattet ihr vor einem Jahr auch eine super Saison, wie Dana Sen euch ja, glaube ich, 24, 25 Tore geschossen hat. Vielleicht erzählst du uns einmal über diese Top-Saison.
Ja, die Top-Saison, das war letztes Jahr heute. Ja, da haben wir haben natürlich irrsinnige Qualität gehabt in der Mannschaft. Das, glaube ich, ist auch nicht zum Vergleichen mit der heurigen Mannschaft. Hat aber der Verein auch gewusst, dass natürlich da sehr schwierig wird, das zu toppen. Wir haben ja auch, man muss ehrlich zugeben, wir haben ja Spiele gewonnen, die was du nicht gewinnen kannst letztes Jahr. Aber mit diesem Lauf, mit einem Dana Sen, mit einem Oli Branić, wir haben Spiele entschieden. Der Oli hat uns oft kurz vor Schluss das 1-1 gelöst und hat einen Stangl gemacht. Solche Spiele gibt es halt sehr selten in der Liga. Und der Dana Sen hätte damals von einem Cornerfunnel, glaube ich, 1-13 geschossen. So, also es war unglaublich, auch im Training zu beobachten, bei den Abschlüssen, der hat wirklich von 10 eine gehabt. Aber im Winkel eine. Also der hat damals machen können, was er wollen hat, hat alles richtig gemacht, war überragend. Aber begonnen hat es ja vor, ich finde, die Leistung war letztes Jahr natürlich mit dem zweiten Platz überragend. Aber für mich sind fast noch höher einzuschätzen die ersten 2 Jahre bei TWL, wo wir noch nicht die Fusion gehabt haben, wo das Budget vom Verein dementsprechend viel geringer war. Und ich glaube, da waren 6. und 5. oder so irgendwie. Man muss dazu sagen, ich glaube, die eine Saison ist nach 18 Runden abgebrochen worden wegen Corona und die zweite weiß ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung, wann die abgebrochen worden ist. Da ist überhaupt noch weniger gespielt worden. Aber wir haben sie auch in diesen, ich glaube, 10 Runden circa sind gespielt und im zweiten Jahr waren wir trotzdem im oberen Drittel. Und diese Leistung ist für mich, ich habe mit Herbert da, glaube ich, die Woche einmal geredet, die ist ja fast höher einzuschätzen mit dieser Qualität, was wir damals gehabt haben.
Du als Co-Trainer unter Herbert Gaga, bist du ein richtiger Kumpeltyp gewesen? Warst das immer schon? Bist das wahrscheinlich heute noch, wenn du wieder eine Co-Trainerstation haben wirst? Wie schaffst du es, zu unterscheiden, wann ist Spaß, wann ist Ernst?
Ja, das ist sicher, da geht es einmal eine schwierige Situation oder ein schmaler Grat, sagen wir es einmal so. Aber ich glaube, alle Spieler, was ich gehabt habe oder was wir gehabt haben, können das, glaube ich, bestätigen, dass für mich sehr wohl wichtig ist, trotz aller Kumpelgeschichte und Theaterpartie, was wir außerhalb oder hin und wieder auch in den Pausen gehabt haben mit mir oder so, haben sie aber auch immer gewusst, dass wenn ich eine Übung mache, dass ich das zu 100%ig mache und auch von jedem Spieler verlange. Ich glaube, das ist halt dann ein ganz wichtiger Faktor. Und ich, durch das, dass ich so bin, ich finde es einfach nicht authentisch. Ich habe das auch schon miterlebt, die kennen privat und dann sicher mal einen Platz, aber die ganze Zeit so ein ganz anderer Mensch, das finde ich nicht authentisch. Also mein Wesen werde ich nicht verändern. Ich werde nur probieren, den Spielern einfach, wenn die Übungen sind, das wissen, okay, jetzt ist ernst. Aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, werde ich immer so ein Typ sein und werde mich auch nicht ändern. Also dann fühle ich mich nicht wohl, wenn ich mich ändere, sage ich jetzt einmal.
Cheftrainer Herbert Gager, Damentrainer Thomas Nigl und du, ihr pflegt ja auch außerhalb des Platzes eine Freundschaft. Ab und zu sieht man Bilder auf Instagram von der Shisha-Bar, vom Abendessen gemeinsam, finde ich super, dass ihr euch die Zeit auch privat nehmt. Inwiefern macht euch das am Platz oder hat euch das am Platz auch stärker gemacht und vor allem auf der Trainerbank auch vielleicht zusammengeschweißt? Ne?
Ich glaube, genau das hat es halt ausgemacht. Man, natürlich muss ich das, also jetzt einmal, das kannst du nicht sagen, du machst das jetzt auf einmal, das hat sich halt so ergeben einfach, dass die Chemie, weil wir haben uns alle gekannt, ich bin Herbert auch schon vorher gekannt, den Nigl auch, aber natürlich hat man gesehen, dass man nach kurzer Zeit, dass das passt. Also es war im Endeffekt phänomenal, diese Zeit. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden wir nach einem Match oder Training oben in unserem Kammer gesessen sind und erstens über Fußball natürlich 80%, aber auch über private Dinge geredet haben. Und ja, da ist so viel Vertrauen entstanden in dieser Zeit, dass das einfach auch wahrscheinlich auch abgefärbt hat auf die Mannschaft. Dementsprechend haben die Ergebnisse, glaube ich, auch gepasst. Nichtsdestotrotz, nach 3-4 Jahren nutzt sie alles ab und das ist dann auch immer, und jetzt ist es auch so, dass wir jetzt nicht mehr diesen Kontakt natürlich pflegen, weil der Nigl ist in Bandorf, der Herbert dort, ich mache nichts, bin in Floridsdorf, aber wir haben halt Kontakt hin und wieder und wie gesagt, das ist einmal, war aber eine sehr schöne Zeit, beziehungsweise eine sehr vertrauensvolle Zeit mit diesen zwei.
In seiner langen Tätigkeit als Trainer bei FAC, Leomdorf, Mannsdorf, DWL, hast sicher einige gute Spieler trainiert haben. Verrat mir bitte den Spieler, wo du sagst, den habe ich nicht viel sorgen müssen, weil der war einfach so gut und besser als alle anderen. Bin auch echt gespannt auf deine Antwort, weil waren ja einige.
Ja, sehr schwierig zu sagen, im Endeffekt. Für mich überragender Spieler Markus Arnig, den, wie gesagt, den kennt eh jeder. Der war damals halt noch jünger, das ist doch ein paar Jahre her. Adrian Gribic war damals auch noch ein Rohdiamant, aber den seine Schusstechnik war phänomenal. Dann gibt es sehr viele Spieler, also was ich trainiert habe, den werden viele vielleicht jetzt nicht mehr kennen, aber zum Beispiel 1 gegen 1 damals ein Paul Bichelhuber, der hat so enorme Qualitäten gehabt, hat glaube ich auch bei LASK Vienna und so gespielt, Rapid-Nachwuchs. Das sind so Spieler, Sadovic, also es ist sehr schwierig, dass ich jetzt sage, Oliver Branić brauchen wir jetzt nicht reden, wenn der vielleicht vorher schon, wenn der Schalter anders umgelegt war, vielleicht vor 10 Jahren, war vielleicht mehr möglich gewesen, weil er einfach enorme Qualitäten hat. Also es sind schon, was du jetzt selber trainiert hast, oder ein Ilkay Durmuş, den haben wir damals geholt zur FAC.
War der nicht dann bei
Wacker? Bei Wacker, ich glaube, Ried war es jetzt nicht, Wacker, und hat in Schottland erste Liga und Polen erste Liga. Der hat auch, also wie gesagt, es hat sehr viele Spieler gegeben. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt den einen oder anderen, ich hoffe, der ist mir nicht besser. Aber das waren wirklich sehr viele gute Spieler, wo ich mir dachte, bumm, warum spielt er da?
Kommen wir zurück zum FAC nochmal. In den späten 90er Jahren, Trifan Ivanov, dein Mitspieler gewesen oder dein, war er Mitspieler von dir?
Ja, klar, also 3 Jahre, glaube ich, habe gespielt mit ihm. Ja.
Vielleicht erzählst du uns einmal, wie das für dich war, wenn eine Rapid-Legende eigentlich oder ein ehemaliger Rapid-Spieler dann zum FAC kommt und du mit dem gemeinsam am Platz stehen darfst.
Also für mich war es, oder für uns alle da in Floridsdorf, man muss ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, 94 ist er mit Bulgarien bei der WM Dritter oder Vierter geworden. 98 bei der WM war er Kapitän von Bulgarien. Sind damals in der Vorrunde ausgeschieden. Und ich habe damals schon gewusst, vor der WM, dass er mit mir spielt. Das war schon mal natürlich ein Wahnsinn. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, sie haben gegen Spanien das letzte Match dann verloren. Und ich glaube, 7 oder 8 Tage später sitzt er neben mir in der Trainerkabine. Ich war damals, habe ich glaubt, dass ich Bauernschlau bin und habe in Zeigwart damals 100 Schilling gegeben, dass er mich, dass quasi wir nebeneinander sitzen. Dass der, und das, wie gesagt, ich habe mit denen einen super Draht gehabt. Ein super Mensch, für mich ein Wahnsinn, was der erlebt hat als Spieler und trotzdem so eine Menschlichkeit gehabt hat. Und da habe ich mit vielen anderen gespielt, die keine 20% von diesen Erfolgen gehabt haben und trotzdem sich feiern haben lassen. Und da, das hat mich auch ein bisschen geprägt, beziehungsweise hat mir viel mitgegeben, wie wichtig es ist, ein Mensch zu bleiben, egal was du bist oder was du erreicht hast.
Aber nicht zu vergessen, Hans Lonetschko und Jürgen Bartoka. Ich glaube auch, Größen, Lonetschko, Hans in der Regionalliga, Bartoka hat dann auch in der Bundesliga gespielt und ist sogar Meister geworden. Ich weiß nicht, ob das Lonetschko Hans jetzt auch in der Bundesliga gespielt hat. Glaube nämlich schon. Auf alle Fälle, vielleicht erzählst du uns ein bisschen, ja, den Draht aktuell zu Jürgen Bartoka und zum Slonečko Hanš und natürlich damals, was ihr da für Truppen gehabt habt, wie leibend das war, mit den ganzen Größen zu spielen?
Ja, wie gesagt, das war damals, für mich war es natürlich eine Ehre, weil wir haben ja natürlich, das Zugpferd war der Trifon und dementsprechend war auch das Zuschauerinteresse recht groß damals am EVC-Platz, aber nicht zu vergessen, und wie gesagt, ein Jürgen Bartoka, ein Hanš Slonečko, ein Mario Mastorovic, der was auf der Enfield Road 1-0 gewonnen hat mit der GRK, was 90 Minuten gespielt hat auf der Enfield Road und hat 1-0 gegen Liverpool gewonnen, also der hat auch dort bei uns gespielt, Laschet Sascha hat auch Bundesliga gespielt, Bulja Prohaska war bekannt in diesem Bereich, dritte, vierte Liga, für, war immer gut für 20 Tore. Kaihan, also der älteste von den Kaihan-Brüdern, der Orhan, der ist, glaube ich, dann auch die Kai in die erste Liga, glaube ich, gegangen. Also wir haben auch super Truppen gehabt, Trainer war Keglewitz, was seine Sache auch gut gemacht hat, aber es, wir sind leider halt immer nur Zweiter oder Dritter geworden. Ich glaube, ich bin mit der FAC dreimal Zweiter geworden und zweimal davon waren wir Herbstmeister. Dementsprechend umso mehr hat es mir dann gefreut, dass ich wenigstens als Co-Trainer dieses Ziel geschafft habe.
Jürgen Bartoka, ja, heute in Vorarlberg sesshaft, wenn mich nicht alles täuscht. Wie ist der aktuelle Draht noch? Bartoka ja auch bei der letzten Meisterfeier von SK Rapid dabei gewesen, war ja ein großer Bestandteil, so wie Stefan Mayhofer, den ich in der letzten Folge als Gast bei mir begrüßen durfte. Trifft man sich dann auch ab und zu nach so vielen Jahren vielleicht, oder geht man da einmal im Jahr auf einen Café, wenn einer in Wien ist?
Ja, schwierig, weil er halt in Vorarlberg, sag ich jetzt mal, beheimatet ist. Aber hin und wieder schreibst halt, ich glaube, er macht jetzt auch eine gewisse Trainertätigkeit, ich weiß jetzt nicht genau wo, war zeitlang Spielertrainer, aber ich weiß nicht wo, aber grundsätzlich war der Jürgen für mich, erst einmal, ich glaube, 5 Jahre habe ich mit dem gespielt, bevor er, glaube ich, zu Lustenau damals gegangen ist. Er war ein überragender Mensch in erster Linie und ich habe selten so eine Maschine gesehen, also wie gesagt, das war unglaublich, also du hast gewusst, wenn der Ball, wir haben da hinten gehabt, damals Abwehr, sehr oft hat gespielt, der Markovic Ivan, der was auch so ein Hühner ist, der was auch jahrelang Ostliga gespielt hat, der Trifon und der Bartoka links. Und wir haben gewusst, wenn der Ball hoch vier geschossen wird, haben wir uns eigentlich schon so positioniert, dass der Ball wieder zurückkommt, weil die haben jeden Kopfball, also das war eine Mauer, sage ich jetzt mal, also die waren, und auch menschlich, Jürgen kann ich nur sagen, also überragender Mensch und ja, ich glaube sogar, dass er im Teamkader war 2008, Lehrgang, wo er dann bei der EM dabei war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber er war auf alle Fälle im Teamkader zu dieser Zeit und sagt eh schon alles, also über seine Qualitäten, einfach ein Felsen, habe ich immer gesagt.
Auf dem Foto, auf dem legendären Foto eigentlich schon, Mario Mastorovic, ehemaliger Bundesliga-Kicker, hat er mit dir auch da beim FAC gespielt. Wer war Mario Mastorovic für die Jüngeren, die ihn vielleicht nicht mehr kennen?
Ja, der Mario, erst einmal war das so ein Spieler, das glaube ich eine seltene Geschichte gewesen, weil er defensiv und offensiv eigentlich seine Qualitäten gehabt hat, war körperlich robust, hat Fußball spielen können, war laufstark. Ich glaube, dass ich 4 Jahre oder was, vier, fünf Jahre mit ihm gespielt habe bei der FAC, eigentlich sehr schade. Hat dann Gott sei Dank den Sprung noch, ich glaube mit 24, 25 zum GRK geschafft. Und dementsprechend ist das dann sogar eine Erfolgsstory geworden. Ich glaube, in diesem Jahr sind sie gleich Master- und Cupsieger geworden, würde ich mal. Und ja, nicht zu vergessen, einfach dieses Erlebnis, was ich halt immer, auf das, was ich immer anrede und sehr eifersüchtig bin. Also, der hat auf der Anfield Road in einem Champions League-Quali-Spiel 1-0 gewonnen. Damals, ich glaube, der Tokic hat das Tor gemacht. Und ich glaube, dieses Erlebnis, dass du einmal gegen Liverpool dort 1-0 gewinnst, das können wahrscheinlich nicht viele behaupten.
Weißt du, aber jetzt schon noch im UEFA Cup gespielt und in der Champions League Quali. Wahnsinn, heute ist er 47 und spielt noch immer Fußball. Großmogel.
Ja.
Ich glaube, zweite Klasse.
Er ist Spielertrainer, glaube ich, ja.
Also unfassbar mit 47 Jahren.
Und noch immer benannt. Also wie gesagt, da denen sich viele 35-Jährige wünschen, dass sie da benannt sind. Obwohl, sagen wir es einmal vorsichtig, seine Flüssigkeitszunahme auch nicht wenig ist und trotzdem ist er so benannt. Aber er verträgt das anscheinend gut.
Bero, du hast doch eine Tochter, Jahrgang 2003, vor dem Podcast, wir haben darüber geredet. Sie ist eine Woche nach dem Spiel gegen Arsenal auf die Welt gekommen. Da warst du dann noch bei Rietzing, 2 Jahre. Rietzing im Burgenland, du hast wahrscheinlich gewohnt im 21. Wie war die Umstände für dich, so diese Work-Life-Balance unter Anführungszeichen mit Familie und ja, Kicken?
Ja, aber natürlich ist das Ich glaube, jeder, der was dann was Vater geworden ist, überhaupt beim ersten Mal, kann das so jetzt mal bestätigen. Es ist, wenn es das erste Mal dann deine Tochter, die ist jetzt 20, studiert auf der Uni, also Wirtschaft und Sozialrecht, also das bin ich sehr stolz. Aber es ist eine ganz andere Umstellung. Wenn sie zu klein sind und nicht so viel mitkriegen, ist es noch gar nicht so schlimm. Für mich war immer das Schlimmste, wenn sie dann schon ein gewisses Alter haben, ich sage jetzt mal mit 3 und wirklich, oder 2, 3, wo du schon einen Bezug hast, und wo du dann zum Beispiel aufs Training fährst. Da ist es halt oft gewesen, dass sie an meine Füße angeklammert hat, weil sie halt gewarnt hat, weil ich halt weggehe. Und das waren halt dann, das sind so, das tut halt dann schon weh, wenn du die Tür zumachen musst, weil du musst aufs Training, was ja ganz normal ist. Und du weißt, dass deine Tochter warnt jetzt vielleicht noch fünf Minuten. Aber das war dann sehr schwierig, aber umso schöner, sag ich jetzt mal, wenn du dann gewisse Momente mit ihr gehabt hast.
Warst ja auch noch relativ jung, 24 ungefähr, wie die Anne auf die Welt gekommen ist. Also, ja, du hast es gerade erwähnt. Ich glaube, da können viele Fußballer, die ich dann bei meinem Podcast habe, auch noch drüber sprechen. Würde mich auch interessieren persönlich, weil ich habe noch kein Kind. Wie das alles funktioniert, wie, vor allem du bist ja von Floresdorf nach Rietzing gefahren, war ja noch ein Mörderweg, bist ja sicher eine Stunde gefahren.
Ja, ohne Stau.
Ohne Stau.
Ja, natürlich, es ist mit Worten einfach, weil man hat es oft gehört und ich kann es immer nur wieder bestätigen, dass unglaublich dieses Gefühl und das wirst du, glaube ich, auch nie wieder erfahren oder empfinden, wenn du das erste, wenn du das siehst oder wenn du den Nabelschnur durchschneidest, unglaublich. Und ich sage immer wieder, man sagt ja oft für einen Freund oder für jemanden anderen, für die gehe ich durchs Feuer. Also ich sage da ganz ehrlich, es gibt nur einen Menschen, für den ich wirklich durchs Feuer gehen mein würde. Kind. Und das ist mein Kind. Und wie gesagt, auch wenn es meine Frau ist oder was weiß ich oder keine Ahnung oder ich wurscht, ich glaube, für keinen anderen Menschen würde ich in ein brennendes Haus rennen, aber für meine Tochter schon. Und jeder, was anderes sagt, okay, Hut ab, Respekt. Ich stehe dazu, dass ich nur für mein Kind durchs Feuer rennen würde.
Beryl, du bist der aktuell vereinslos. Deshalb meine Abschlussfrage an dich, wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Nimmst du wieder auf der Trainerbank Platz und vielleicht, wie es privat weitergeht?
Ja, sehr schwierig, das jetzt mit dem Beantworten. Ich bin mir nur immer unsicher, durch das, dass ich auch bei der FAC Sportchef war und auch damals in der zweiten Land- oder Oberliga noch bei der WAF war ich auch, habe auch diese Funktion gehabt. Ich sehe mich vielleicht sogar mehr in diesem Bereich, dass ich da mehr so Transfers tätige und oder vielleicht, wenn es irgendeine Aktion gibt oder einen Verein, der ein Konzept, sage ich jetzt mal, dahinter ist, kann ich mir auch durchaus vorstellen mit einem guten Trainer, wo ich dann wieder die Co-Trainer-Position, sage ich jetzt einmal, ausführe.
Dich als Sportchef kann ich mir gut vorstellen. Kennst du ja den einen oder anderen Spieler, hast doch einen guten Draht zu den Spielern. Ja, Beryl, wir sind am Ende. Deine Abschlussworte bitte.
Ja, wie gesagt, so wie am Anfang erwähnt, freut es und ehrt es mich sehr, dass du mitgekommen bist. Ich hoffe, wir haben da gute 50, 45 Minuten den einen oder anderen, sage ich jetzt mal, Schmankerl haben wir einen mitgegeben. Und ja, für viele Junge werden diese Spieler, was wir da manchmal erwähnt haben, da gibt es einmal nichts mehr sagen, aber vielleicht hört der ein oder andere in meinen Jahrgang zu und dementsprechend, glaube ich, ist das sicher eine lustige Geschichte.
Für die Jüngeren oder auch für alle, ich werde das Foto mit Majstorovic, Ivanov, Sonetschko auch verlinken und in die Story geben, können sich das dann auch anschauen. Beryl, ich bedanke mich. Das war Folge 5 von Korwalds Podcast, die Drittliga Akustik, und ich hoffe, wir hören uns bei Folge 6 wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.